请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 29. November 2025, im Programm. Zuerst berichtet Benedikt Kroll im Kulturpanorama über das Künstlerdorf Treasure Hill im Süden Taipehs. Anschließend erzählt Georg im Gespräch mit Juliane in Reise durch Taiwan von seinen Erfahrungen als Rollstuhlfahrer bei seiner Reise durch Taiwan. Dabei wurde er von Sabine, Nina und Nick begleitet. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Der Treasure Hill im Süden Taipehs ist eine ehemals informelle Siedlung, die von mittellosen ehemaligen KMT-Soldaten sowie Migranten aus dem Süden Taiwans und ihren Familien errichtet wurde. Die ohne Genehmigung auf staatseigenem Land gebaute Siedlung wurde jahrzehntelang von der Stadtregierung geduldet. Doch in den 80er Jahren begann diese mit solchen Flächen zu planen und sie zu räumen. Die Bewohner sollten wegziehen. Doch bis heute leben am Treasure Hill die ursprünglichen Bewohner und ihre Nachfahren. Wie ihnen das ermöglicht wurde, ist Gegenstand der heutigen Folge Kulturpanorama. Es ist eine bewegende und einzigartige Geschichte. In der vergangenen Woche habe ich davon berichtet, wie es möglich war, den Treasure Hill, das heißt die Siedlung, die Gebäude, die Architektur zu bewahren. Sie wurden zum Kulturschutzgut erklärt. Doch wie Sun Qijong im Interview erzählte, war dadurch nicht das Wohnrecht der Menschen geschützt.
Beim Treasure Hill versuchten wir mit allen Mitteln einen Weg zu finden, damit die Bewohner dort bleiben können. Das hat es in Taiwan aber noch nicht gegeben. Es gab ja noch nicht einmal eine Sozialwohnungspolitik. Das einzige Instrument, das uns also zur Verfügung stand, war das Kulturgüterschutzgesetz. Dieses Gesetz schützte jedoch ausschließlich alte Bauten und historische Siedlungen. Der naheliegendste Ansatz war daher, den Ort als historische Siedlung von erheblichem kulturellem Wert auszuweisen. Und auf dieser Grundlage konnte er erhalten bleiben. Doch damals ließ sich mit dem Kulturgüterschutzgesetz nur die bauliche Form bewahren, die Substanz, die Häuser. Die Menschen selbst, die dort lebten, konnte man damit nicht schützen. Ihr Wohnrecht ließ sich rechtlich nicht sichern.
Das politische Klima der Zeit hatte sich geändert. Wenig zuvor hatten die ersten demokratischen Wahlen stattgefunden und mit ihnen konnte die zuvor unterdrückte Zivilgesellschaft breiter in die Öffentlichkeit treten. Wie ich in der letzten Folge erzählt habe, war auch der Fall des Tanzstudios von Tsai Ruiyue entscheidend. Er diente als Präzedenzfall dafür, dass der rechtliche Schutz eines Ortes nicht nur von seiner Architektur oder anderen physischen Merkmalen abhing, sondern auch von einer darüber hinausgehenden kulturellen Bedeutung.
Deshalb nutzten wir neben dem Kulturgüterschutzgesetz auch ein anderes Gesetz, das Gesetz über öffentliche Kunst. Also schufen wir eine neue Form von Kunst, Verhaltenskunst, nicht Malerei, Skulpturen, Musik oder Literatur, sondern ein Verhalten. Wir haben das Alltagsleben der Leute, die dort lebten, in Verhaltenskunst umgedeutet. Eine ältere Frau zum Beispiel, die Tag für Tag dort Gemüse anbaut. Genau, dieses Gärtnern ist ihre Verhaltenskunst. Und weil es in Taiwan diese Richtlinie über öffentliche Kunst gab, konnten wir auf dieser Grundlage argumentieren. Diese Menschen sind KünstlerInnen.
Not citizen, sie ist Artist. So, diese Mama, Yao Shen Yibian, sie ist eine Kunstlerin.
Diese ältere Frau verwandelte sich sozusagen mit einem Schlag in eine Künstlerin. Und dort vor Ort begann sie dann, viele Dinge zu tun, die wir gemeinsam mit anderen dokumentierten und erzählten. Viele beteiligten sich daran, ihre Geschichte sichtbar zu machen. Zum Beispiel erzählte sie, wie sie damals vom chinesischen Festland her mit ihrem Mann nach Taiwan gekommen war. Diese Form der mündlichen Geschichtserzählung wurde zu einer Art von Kunst. Dann gab es noch etwas anderes. Sie konnte unglaublich gut Nudeln machen, Teig ausrollen, Dumplings zubereiten. Das wurde ebenfalls als eine Form von Kunst verstanden. Und sie kochte gern Xiangchun-Rührei, ein typisches Gericht aus Peking mit einem bestimmten Gemüse. Also bereitete sie dieses Peking-Gericht zu. Auch das verstanden wir als eine Art von Kunst.
Taiwan ist 是来自于因为这种这么多样。
Diese Vielfalt, genau das ist es, was Taiwan für mich so faszinierend und berührend macht. Die enorme Diversität, die hier existiert. Die unterschiedlichsten Lebensformen können hierin Platz finden, respektiert werden und weiter bestehen. Und genau deshalb haben wir all diese Menschen, diese älteren Damen, diese älteren Männer, sie alle gleichsam verwandelt und zu Künstlerinnen erklärt. Nicht mehr einfach nur zu Bewohnern, sie waren Künstlerinnen. Und weil es die Regelungen für öffentliche Kunst und das Konzept der Verhaltenskünste gab, konnte dieser Ort schließlich offiziell als Künstlerdorf ausgewiesen werden. So ist das Treasure Hill Art Village Schritt für Schritt entstanden. Und jetzt begrüßen wir es sehr, wenn junge Künstlerinnen und Künstler hier einziehen. Die Häuser, die wir erhalten haben, würden ohne BewohnerInnen schnell verfallen. Deshalb ermutigen wir junge KünstlerInnen, hier einzuziehen. Sie schaffen neue Werke an diesem Ort und durch ihre Arbeit entsteht ein Austausch mit den alten BewohnerInnen. Ein Dialog, eine Verbindung zwischen beiden Seiten.
Der Treasure Hill und seine Bewohner wurden erhalten, indem neben der baulichen Substanz auch das Leben seiner Bewohner an diesem Ort als schützenswert anerkannt wurde. Und hierfür mussten die Bewohner zu Künstlern werden oder einen anderen schützenswerten Beitrag zur Gesellschaft leisten.
Doch dann stießen wir auf ein Problem. Wir konnten zwar den Antrag für sie schreiben, aber das reichte nicht, denn sie musste selbst vorführen. Sie musste sich einer Begutachtung stellen, einem Prüfungsausschuss für öffentliche Kunst.
Die Personen, deren Wohnrecht erhalten und alle paar Jahre verlängert werden soll, müssen einem Komitee der Stadt ihre Arbeit präsentieren. Sie müssen die Begutachter davon überzeugen, dass ihre Arbeit weiterhin ihr Leben dort auf gewisse Art rechtfertigt. Doch viele der Bewohner sind schon sehr alt. Die Lage an sich ist für sie teils nicht leicht verständlich und bedeutet für sie außerdem Unsicherheit und Stress.
It's so always tears, full of tears. 你看那个妈妈, 她, 你要怎么样让她骗她,
Stell dir diese ältere Dame vor. Wie sollte man ihr das erklären? Du musst sie anlügen. Sie weiß nicht, dass sie geprüft wird. Sie weiß nicht, dass sie, wenn sie diese Überprüfung nicht besteht, wegziehen muss. Wir mussten also einen Weg finden, damit sie nicht defensiv wird oder sich verkrampft, sondern ganz natürlich darüber spricht, was sie tut. Ach, ich habe doch nur dieses Gericht gemacht. Probier mal, wie gut meine Nudeln schmecken. Einfach so, ganz selbstverständlich. So haben wir das also gemacht. Einige der älteren Frauen machten Papierkunst, andere nähten Kleidung, hielten Hühner oder bauten Gemüse an. All diese Tätigkeiten nutzten wir, um sie als Künstlerinnen zu definieren. Doch gleichzeitig war das für uns eine sehr schmerzliche Angelegenheit. Diese Menschen hatten hier seit 40, 50 Jahren gelebt, ihr ganzes Leben lang. Und nun, nur um weiter hier leben zu dürfen, mussten sie alle 3 Jahre einen Bericht verfassen, in dem sie erklären mussten, ich bin eine Künstlerin. Also, wie konnten wir es schaffen, dass das Komitee nicht wie ein Urteil über Bleiben oder Gehen wirkt, sondern eher wie eine Art Feier? Wir wollten es wie eine Party gestalten, eine fröhliche Zusammenkunft, bei der jeder zeigen kann, was er gemacht hat. Schau mal, sieh, was ich alles gemacht habe. Einige der Bewohner wussten, worum es ging, andere wiederum nicht. Manche von ihnen sind schon 80 oder 90 Jahre alt. Es ist nicht so, dass sie es nicht verstehen. Sie spüren schon die Bedrohung. Sie wissen, dass etwas auf dem Spiel steht. Aber sie wissen nicht, was wir hinter den Kulissen für sie arrangiert haben. Sie müssen also nur dem Drehbuch folgen. Wir behandeln sie wie Schauspieler. Du spielst nach dem Drehbuch und so kannst du weiterhin hier leben. Einige ältere Damen waren sehr nervös und fragten mich, werde ich weggeschickt? Ich habe keinen anderen Ort und auch kein Geld, woanders zu wohnen. Meine Kinder sind schon weggezogen. Was soll ich tun? Und so weiter. Ich habe ihnen gesagt, mach dir keine Sorgen. Koch deine Nudeln gut, schneide dein Kleid schön, dann ist schon gut. Wir überlegen uns, wie du hier bleiben kannst.
Es wurde ein Kompromiss erreicht, in dem zum einen der Ort mit seinen Bewohnern erhalten wurde und zum anderen die Stadt ein Projekt vorzuweisen hat, das prestigereichen Charakter hat. Dieser Kompromiss erklärt, warum aus der Siedlung heute teilweise eine Touristenattraktion wurde und warum internationale Künstler eingeladen werden, dort Kunstprojekte zu vollziehen. Darüber hinaus wirken die am Treasure Hill erzielten Erfolge bis heute fort. Vergleichbare Siedlungen, zum Beispiel am Chanchushan, versuchen nach dem gleichen Modell einen Kompromiss mit der Stadt zu erreichen. Die Erhaltungsbewegung des Treasure Hill ist somit einzigartig. Denn durch sie wurden Menschen zu Künstlern, teilweise ohne es zu wissen, um ihr Zuhause zu behalten. Und sie ist bis heute einflussreich an anderen Orten in Taipeh und in Taiwan allgemein.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Eine Reise durch Taiwan als Rollstuhlfahrer. Das hat mein heutiger Gast Georg ausgetestet. Georg sitzt bereits seit 43 Jahren im Rollstuhl und war damit auch schon auf der ganzen Welt unterwegs. Gemeinsam mit seinen drei Begleitern Sabine, Nina und Nick reiste er 3 Wochen lang durch Taiwan und wird uns heute von seinen Erfahrungen berichten. Kannst du mir einen kurzen Überblick über deine Reiseroute verschaffen?
Also zunächst waren wir etwa eine gute Woche in Taipeh. Wir haben hier unsere Reise begonnen, haben das Land und Leute kennengelernt, haben uns langsam zurechtgefunden mit den Örtlichkeiten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die sehr, sehr gut sind. Und von hier aus haben wir dann weitere Planungen unternommen. Und sind dann nach Taichung, waren da ein paar Tage und dann an Lake San Moon See. Und von da sind wir dann wieder zurück nach Taichung und dann nach Tainan. Tainan hat uns auch sehr gut gefallen, die ehemalige Hauptstadt von Taiwan. Von den Leuten her, von den Menschen, von den Örtlichkeiten, den Museen, den Gebäuden. Ja, hat uns sehr zugesagt und sehr gefallen.
Und wann seid ihr wieder zurück nach Taipeh gekommen?
Gestern sind wir wieder hergekommen und jetzt sind wir hier noch 3 Nächte insgesamt und dann geht's wieder zurück nach Deutschland, nach München.
Kannst du uns noch erzählen, wie du darauf gekommen bist, nach Taiwan zu reisen?
Ja, vor 10 Jahren habe ich 2 Mädels kennengelernt in Kanada, auf Vancouver Island. Die waren aus Taiwan ursprünglich. Und die haben mir so viel erzählt von ihrem tollen Land. Eine hat mich auch mal in München besucht und dann habe ich gedacht, ich muss unbedingt dieses Land, dieses wunderschöne Land mit den vielen netten Menschen kennenlernen. Es hat meine Erwartungen voll und ganz erfüllt. Also sie hatten vollkommen recht, die 2 Taiwanesinnen, dass die Menschen hier freundlich sind, hilfsbereit sind und dass es ein wunderschönes Land ist.
Was hat dir denn am besten gefallen?
Ja, mir gefällt alles. Also die Kultur, die vielseitige Kultur, die Offenheit der Menschen, wie sie gekleidet sind, wie sie mit einem Lächeln auf einem zugehen, wie sie hilfsbereit sind. Es waren meine Erwartungen und die wurden erfüllt.
Und was jetzt die Reiseziele angeht, gab es da ein Ziel, das dich besonders beeindruckt hat?
Ja, ich bin ein Landmensch eigentlich, obwohl wir jetzt viel in der Stadt waren und deswegen der San Moon-See war schon was Besonderes auf dieser Reise. Jetzt werden vielleicht noch ein bisschen mehr die ländliche Seite besuchen sollen, aber ja, ich bin zufrieden mit dem, was wir gesehen haben. Man kann nie alles sehen. Ich tue lieber das intensiv genießen, was ich, wo ich bin, was ich sehe. Und von daher bin ich zufrieden.
Ja, und es muss ja auch nicht die letzte Reise nach Taiwan gewesen
sein.
Wie schätzt du denn die Rollstuhlfreundlichkeit von Taiwan insgesamt ein?
Also was mich doch sehr überrascht hat, war der Schnellzug. Weil da bin ich in Deutschland eben was anderes gewohnt, dass man den Schnellzug nicht einfach mal so benutzen kann, den ICE, sondern da muss man Mobilitätshilfe beantragen, das ist also überhaupt nicht flexibel. Und es funktioniert mal und mal nicht. Und hier in Taiwan ist alles eben, alles, es gibt überall Lift. Es ist einfach fantastisch. Und das Gleiche gilt hier für die Metro, für die U-Bahn. Absolut rollstuhlgerecht, eben. Ich komme ohne Hilfe in den Zug rein. Wenn ich in München unterwegs bin, ich brauche immer wieder Hilfe beim Einsteigen, weil eine Stufe in Zug rein ist. Und es gibt hier fast bei jedem Ausgang in den Metrostationen gibt's einen Lift. Nicht in allen, aber in sehr vielen. Und in München, da muss man schon suchen, wo denn ein zweiter Lift sein könnte. Also selbst im Hauptbahnhof in München gibt es nur zwei Lift. Ja, also das ist hier absolut fantastisch. Auch der Regionalzug ist absolut rollstuhlgerecht. Also das hat mich sehr überrascht, dass es wirklich so, so gut gemacht ist.
Mhm. Bist du auch mit dem Bus gefahren?
Bin auch mit dem Bus gefahren. Das ist, ist auch die meisten oder einige Busse sind rollstuhlgerecht, nicht alle. Mhm. Das heißt, da gibt's eine Rampe, es kommt der Busfahrer, fährt die Rampe aus und da hilft auch beim Einsteigen. Das ist nicht ganz so easy wie bei den Metro und den Regionalzügen und Schnellzug, aber es ist möglich und wir haben auch die Busse genutzt und bin auch damit zufrieden, aber da kann man vielleicht noch ein bisschen was verbessern.
Wie sieht es denn dann mit den Reisezielen selber aus?
Also jetzt hier, also wir sind ja mit dem Boot gefahren, mit dem Schiff gefahren auf dem Sun Moon Lake und da war eine kleine muss man eine Stufe überbrücken, um ins Boot reinzukommen und dann aber bei den Stationen, wo wir ausgestiegen sind, da waren Rampen und war alles also machbar mit dem Rollstuhl, auch weitgehend ohne Hilfe.
Mhm. Ja. Was viele Taiwaner ja dann kritisieren wiederum, ist, dass in Taiwan der Verkehr weder fußgängergerecht noch rollstuhlgerecht ist. Es gibt viele sehr enge Gassen. Es gibt auch viele Stufen einfach zwischen Geschäften, weil tatsächlich in Taiwan diese überdachten Gehwege, die werden gar nicht von der Stadt gebaut, sondern die gehören halt eben zu den ganzen Häusern, die dort dran liegen. Das heißt, die haben dann auch dort auf Sachen stehen. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, das war nicht immer ganz einfach, ehrlich gesagt. Ja, das war ein kleines Problem. Ich musste dann immer mal wieder auf die Straße ausweichen. Aber auch das haben die Taiwanesen ganz gut akzeptiert, bei mir zumindest als Rollstuhlfahrer. Also sie haben Rücksicht genommen. Alleine würde ich mir schwer tun, ja, alleine in der Stadt unterwegs zu sein, wegen diesen Stufen auf den Gehwegen. Das wäre ein bisschen schwierig, ja. Das ist vielleicht auch noch ein kleiner Kritikpunkt oder etwas, was man vielleicht noch verbessern kann, ja.
Mhm. Genau, du hattest ja Begleitung dabei. Jetzt würde mich vielleicht interessieren, wenn deine Begleitung vielleicht auch erzählen möchte, was für Hilfestellungen ihr da so leistet. So, das ist Sabine. Du hast gemeinsam mit Georg Abitur gemacht, habe ich gehört. Und ihr reist auch schon öfters gemeinsam. Wie hilfst du dann Georg dabei beim Reisen?
Also unterwegs durch die Stadt ist es vor allen Dingen mal den Rollstuhl ankippen oder mal Unterstützung holen, wenn es mehr als zwei Leute braucht. Und dann einfach Menschen anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Und dann aber auch zu koordinieren, welche Art von Hilfe wir an welcher Stelle genau brauchen. Zum Beispiel bei dem Beispiel, das Georg gerade ja angesprochen hat, auf dem Sun Moon Lake ins Boot zu kommen, dann ist es gut, wenn wir zu viert sind. Und dann brauchen wir vielleicht noch jemanden. Und dann auch einfach darum zu bitten, genau die Hilfe zu leisten, die uns auch wirklich hilft. Wenn Menschen sehr hilfsbereit sind, kann das sonst manchmal über das Ziel auch hinausschießen.
Wir hatten im Vorhinein so ein bisschen darüber geredet auch, wie das ist mit der Reiseplanung im Vorhinein. Du hattest erzählt, man kann das gar nicht alles so gut im Vorhinein planen. Schließlich ist man ja auch immer wieder im Leben in ungewohnten Situationen. Gab es jetzt hier in Taiwan irgendwelche Situationen, die euch vor Herausforderungen gestellt haben?
Natürlich muss man immer schauen, wie die Wohnung, also das Hotel oder das Hotelzimmer, die Unterkunft ausgestattet ist, ob ich da mit einem Rollstuhl gut überall durchkomme, ob ich ins Bad komme, mit der Toilette, ob ich da hinkomme und die Dusche, ob sie eben barrierefrei ist. Also da muss man immer dann vor Ort schauen, ob das dann wirklich auch alles so ist. Aber ich glaube, hier in Taiwan gab es jetzt keine großen Überraschungen, sondern es war alles eigentlich gut machbar.
Kontaktiert ihr da die Unterkunft dann im Vorhinein?
Ja, genau. Also das ist immer ganz gut, auch wenn jetzt zum Beispiel bei Booking.com oder beim anderen Portal steht barrierefrei, dann würde ich doch immer sagen, dass man die Unterkunft nochmal anschreibt und fragt, ob das dann auch wirklich so ist. Oder manchmal haben die barrierefreie Zimmer, aber die sind vielleicht ausgebucht. Also muss man dann schon nochmal nachfragen und auch dann darauf bestehen, dass man genau dieses eine Zimmer möchte, welches barrierefrei ist. Ja, ist besser.
Hast du denn auch Empfehlungen für andere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, wenn sie nach Taiwan reisen wollen?
Also ich kann es nur empfehlen, herzukommen und dann auch die öffentlichen Verkehrsmittel auszuprobieren, weil wie gesagt, die sind fantastisch. Und mit den Unterkünften würde ich auch empfehlen, immer den Kontakt mit den Unterkünften zu suchen nochmal und darauf hinzuweisen, dass man im Rollstuhl ist und dass man auf eine barrierefreie Unterkunft angewiesen ist und ob es Stufen gibt und ob die Dusche, wenn man sie dann so haben möchte, barrierefrei ist. Ich meine, man kann auch damit zurechtkommen, wenn die Dusche mal nicht barrierefrei ist, aber im Laufe des Urlaubs möchte man doch ab und zu mal duschen und dann sollte das so sein. Also ja, aber es ist besser, wenn man immer noch mal Anfragen tut. Wenn es da nicht so ist und man weiß, es ist nicht so, dann ist es okay, als wenn man es voraussetzt und es ist dann doch nicht so.
Ja, ein interessanter Fakt, den du mir erzählt hast, ist, dass du aufgrund deiner Behinderung gar nicht schwitzen kannst. Mhm. Ihr hattet jetzt so gesehen in der Hinsicht eher Glück, dass es, naja, ob man es jetzt Glück nennen kann, ist auch Ansichtssache. Es hat sehr viel geregnet während eurer Zeit hier. Das heißt, es war zumindest nicht ganz so heiß. Das ist jetzt für mich irgendwie eine Herausforderung, von der ich gar nichts wusste. Dass man sich darauf vorbereiten müsste. Wie ist das für dich generell, in ungewohnten Klimas zu reisen?
Also als wir hier angekommen sind, hat es begonnen zu regnen und hat auch die ersten Woche geregnet. Das war eine neue Herausforderung, das habe ich jetzt noch nie erlebt, dass so viel regnet. Aber da das Hotel in der Nähe einer U-Bahn-Station war, war es auch kein Problem, dass man dann überall hingekommen ist, wo man hin wollte. Und man hat sich dran gewöhnt. Jetzt bei Hitze muss ich ein bisschen aufpassen, wenn es über 30 Grad hat, dass ich mich nicht so viel in der Sonne aufhalte. Und ich habe immer eine Blumenspritze dabei und tue mich befeuchten sozusagen, damit ich abkühle, damit ich nicht überhitze. Ja, da muss ich immer aufpassen, insbesondere auch in Länder wie Afrika. Wenn es richtig heiß ist, dann dass ich da mich hauptsächlich in klimatisierten Gebäuden aufhalte, klimatisierten Autos und wenn nicht, dann eben die Blumenspritze dabei habe, um mich zu befeuchten.
Was mich noch interessiert, ein großer Teil vom Reisen ist ja auch das Thema Essen. Wie waren da deine Erfahrungen generell in Taiwan mit der lokalen Cuisine?
Also ich probiere gerne alles aus. Also wenn ich eben Land und Leute kennenlernen möchte, dann ist ein Teil davon eben auch das Essen kennenzulernen. Und hier in Taiwan war das Essen immer hervorragend. muss ich sagen. Ich habe es genossen, in einfache Restaurants zu gehen. Ich habe es genossen, in etwas gehobenere Restaurants zu gehen. Also wir haben alles ausprobiert. Ist nicht nur taiwanesisch, hier gibt es ja auch japanische Küche, ist ja sehr verbreitet, was ich auch sehr liebe. Also hier sind wir auf jeden Fall kulinarisch auf unsere Kosten gekommen. Ja. Ja.
Mhm. Wart ihr auch auf Nachtmärkten?
Ja, wir waren auf Nachtmärkten. Das war am Anfang, als es noch geregnet hat. Und da waren wir eben hauptsächlich auf überdachten Nachtmärkten, genau. Ansonsten haben wir uns eingekleidet mit wasserdichten Capes, Regencapes zum Beispiel. Mhm. Ja.
Die man hier in den Supermärkten kaufen kann.
Überall, genau.
Ja, das ist auch so interessant, weil in Taiwan es meistens zu heiß ist für Regenjacken, muss man sich hier zum Schutz vor Regen halt dann auch andere Sachen einfallen. Also auf der einen Seite diese sehr dünnen Capes oder eben Regenschirme.
Ja.
Das war für mich auch eine Umstellung, als ich hierher gezogen bin. Ich war gewohnt, immer mit einer Regenjacke unterwegs zu sein, aber hier kann man gar keine Regenjacke tragen. Es wird viel zu heiß.
Dafür gibt's hier in den Hotels ja was sehr Praktisches, nämlich diese Regenschirmständer, wo man dann den Regenschirm einfach einmal trocken wischen kann und dann abstellt. Und der bleibt dann da tatsächlich auch, bis man ihn selbst wieder rausnimmt.
Ja, also Taiwaner werfen einander immer vor, dass sie Regenschirme klauen würden, aber mir wurde noch nie einer geklaut. Ich habe tatsächlich einmal einen Regenschirm vergessen und ich dachte, er wäre geklaut worden. Und dann nach Monaten habe ich ihn wieder an der gleichen Stelle entdeckt.
So ging es auch, ne?
Also wir haben im ersten Hotel den Regenschirm stecken lassen und sind jetzt dahin wieder zurückgekehrt und er steckt da noch.
Es sind noch irgendwelche Sachen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, vielleicht auch von deinen Begleitern, irgendwelche Punkte, die ihr gerne noch mit unseren Hörern teilen würdet?
Die Ermutigung zum Reisen an sich, einfach, wenn du Lust dazu hast, den Weg dahin zu finden. Also ich konnte mir das, bevor ich mit Georg gereist bin, gar nicht so richtig vorstellen, wie das geht und bin immer wieder fasziniert. Und ja, es ist herausfordernd, aber was ist es nicht? Und es lohnt sich, denke ich, oder?
Ja, finde ich schon.
Damit danke ich dir, Georg, ganz herzlich dafür, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast und natürlich auch deinen Begleitern. Und ich wünsche euch noch ein paar ganz schöne Tage in Taipei und dann einen guten Rückflug.
Vielen Dank.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, den 29. November 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.